Wir machen weiter mit der Zeit von 88 bis 93, also im Grunde genommen dieser Übergangszeit zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert. Das haben wir gesehen, einerseits zeitgeschichtlich am Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs, also dem Auflösen dieses Blockdenkens, beziehungsweise die Etablierung eines neuen Blockdenkens, aber es ist nicht mehr so leicht, die beiden Seiten dort auszumachen. Und auf der anderen Seite sieht man es deutlich auch an der medientechnischen Entwicklung in dieser Zeit, dass man im Grunde genommen das 21. Jahrhundert nicht 1999 oder 2000 anfangen lässt oder 2001, sondern im Grunde 89 ist eigentlich ein ziemlich guter Termin. Weil Tim Berners-Lee 1989 das World Wide Web vorstellt, was heutzutage verwechselt wird mit dem Internet. Ich hoffe, dass Sie inzwischen aus der Vorlesung mitgenommen haben, dass das Internet eine komplexere Angelegenheit ist als ein Dienst, der auf dieser Architektur läuft. Aber es ist inzwischen nicht der einzige, aber doch der mit Abstand bekannteste, bis hin zu der Versuchung eben, dass WWW sei das Internet. Also ich finde es nicht im Internet, heißt, ich habe bei Google geguckt und nichts gefunden. Aber das heißt ja nicht, dass es im Internet nicht ist. So, was macht der Tim Berners-Lee? Arbeitet am Kernforschungszentrum in Bern und hat die Aufgabe, die viele graue Literatur zu verwalten. Also die haben viele Gastwissenschaftler aus aller Welt, die da ein paar Wochen, ein paar Monate sind, ihre Forschungsprotokolle hinterlassen auf irgendwelchen Festplatten, die aber nicht archiviert werden. Also deswegen, graue Literatur ist nicht archivierungspflichtig, die liegt irgendwo rum, das sind zum Teil ganz spannende Dinge, aber irgendwann weiß auch niemand mehr, wo das ist. Die Idee des Hypertextes gibt es seit den 60er Jahren und wenn Sie wollen, seit dem 14. Jahrhundert, also seit der Annotation von Texten in Form von Fußnoten, Ergänzungen, Marginalien und die man ursprünglich in die Bücher schreibt, dann in Fußnoten im Prinzip auslagert, dann in Verweisen in andere Bücher packt und elektronisch träumt man davon seit Ende der 40er. Und seit Mitte der 60er gibt es dann die ersten Versuche, das umzusetzen. Also es ist nicht so, dass es die Idee nicht gäbe und auch schon die ersten Visionen dazu gibt, aber Tim Berners-Lee geht da ganz pragmatisch dran und entwickelt ein System, wo man ein Dokument hat und das kann man formatieren mit speziellen Formatierbefehlen, die es auch schon gab in der Zeit und sagt einfach, okay, es gibt dann so ein spezielles Format, Tag, das ist der Link. Also der Anchor, A wie Anchor. Und wenn ich dann ein Wort oder einen Satz in dem Text so markiere und dann da draufklicke, dann öffnet sich ein neues Dokument. Und das Neue, das Besondere war eben auch, dieses Dokument muss nicht bei mir auf dem Computer sein, sondern ich greife über das Internet auf einem anderen Rechner darauf zu, sofern der dieses Dokument zur Verfügung stellt. Und das ist das Originelle daran, dieser Zugriff über das Internet als Infrastruktur. Und Internet heißt ja, es läuft dieses TCP/IP-Protokoll, also das Transfer Control Protokoll und das Internet-Protokoll. Und da drauf sitzen verschiedene Dienste. Und ein Dienst war E-Mail, FTP, also File Transfer, Telnet, sich in fremde Systeme einloggen können. Und er sagt, okay, wir machen ein neues HTTP, Hypertext Transfer Protokoll, also wir bauen ein Protokoll oberhalb der TCP-Schicht auf, mit dem man Hypertext transportieren kann. Und das System nannte er halt World Wide Web, also zusammen mit seinem Kompagnon, die das da entwickelt haben, World Wide Web, und war ursprünglich tatsächlich nur gedacht, um auf solche Dokumente zuzugreifen. Ich weiß gar nicht, ob er es schon World Wide Web genannt hat, wahrscheinlich schon, aber es weltweit darauf zugreifen zu können, aber erstmal zur Organisation von Dokumenten in so einem chaotischen Rahmen. Die Alternative schon in der Zeit war, dass die geordnete Sammlung mit Schlagworten erschlossen, wie man das aus einer Bibliothek kennt. Die waren auch irgendwie gegeneinander, diese beiden Systeme. Gopher war das eine und World Wide Web das andere, so eine Form der Informations- und Wissensverwaltung. Letztlich hat sich das World Wide Web durchgesetzt, weil man festgestellt hat, mit irgendwelchen Tags, Informationen über so einen Baum, so Unterhaltung, Humor, Witze oder Politik, Politiker, Reden oder so. Also über so mehrere Stufen arbeitet man sich dann so einen Baum runter. Man findet vieles einfach nicht wieder, weil es nicht vernünftig verschlagwortet ist. im World Wide Web war irgendwie klar, was wichtig ist, wird häufiger verlinkt und dann kann man darauf zugreifen, wenn man es irgendwo gefunden hat. Also das fängt hier an, wobei man sich über diese Frage der Erschließung von riesigen Informationsmengen auch nicht groß Gedanken machte, weil niemand damit gerechnet hat, dass das so ein gigantisches Ding wird. Das wird relativ rasch von den Wissenschaftlern, die das zu schätzen wissen, mit übernommen und fängt dann an, sich in Universitäten auszubreiten, Anfang der 90er. So 92 fängt das dann in Deutschland an, dass es erstmal über Universitäten läuft, die halt auch Zugriff auf das ARPANET oder das Internet haben, ARPANET nicht, aber aufs Internet haben und einfach diese Möglichkeiten der Informationsveröffentlichung, also man kann seine Ergebnisse veröffentlichen, so was man so geschrieben hat, aber dann vielleicht auch private Dinge, irgendwelche privaten Homepages mit wer ich bin, meine Interessen, also kann man so alles ins Netz stellen, wenn man Zugriff auf so einen Server hat. Das läuft über Firmen und über Unis und dann ab Mitte der 90er, da kommen wir in der nächsten Vorlesung hin, dann plötzlich auch öffentlich, dass jeder da Zugang zum World Wide Web oder zum Internet bekommt. Das ist die eine Technologie, die andere nicht minder wirkmächtige ist, das WLAN 1991, also das Wireless LAN, Wi-Fi, wie man es auch immer nennen will, also funkbasiertes LAN. LAN ist ja Local Area Network, eine Technologie, mit der Sie Computer verbinden können, ohne dass sie über ein Kabel miteinander verbunden sind. Also da können die miteinander Pakete austauschen, eben diese LAN-Pakete. Und sich, wenn einer dieser Rechner dann im Internet ist, also der auch über TCP ansprechbar ist, dann ist es plötzlich möglich, dass eine ganze Menge von Computern, die per Funk verbunden sind, über dieses Funkmodem Internetverbindung haben. Also das, was Sie da hängen sehen, das ist der direkte Nachfahre davon, von dem WLAN 1991. Und dass die sich damit verbinden können, verdanken sie dieser Entwicklung. Ist aber im Grunde genommen die Weiterentwicklung dessen, weswegen LAN überhaupt entstanden ist, habe ich Ihnen erzählt, das Aloha-Netz, das in Hawaii die Inseln verbindet, weil man keine Unter- oder Überseekabel da zwischen den Inseln spannen konnte oder wollte. Was funkbasiert läuft und man muss bei Funk aufpassen, wenn zwei gleichzeitig funken, dann ist die Übertragung gestört, also gibt es dann diesen Punkt der kurzen Unterbrechung und des Weiterredens. Das ist ja die Grundlage von Local Area Network, kabelgebunden und beim Aloha-Netz halt auch funkgebunden über Funkstrecken. Und das ist eine Weiterentwicklung dieser Idee und diesmal natürlich auch viel kleiner. Sie brauchen nicht mehr große Sendemasten, sondern können das mit so einem kleinen Modul in Ihren PC einschließen. Und also diese Striche, das sind keine Kabel, sondern Antennen, die man ja auch noch so WLAN-Antennen braucht. Und die Module werden wie alles in der Computertechnik kleiner, billiger, stromsparender, dafür aber in der Reichweite größer und in der Geschwindigkeit höher. Also das ist ja so eine Entwicklung, die da ungebremst fortsetzt. Für Computerspiele wichtig die CD-ROM, die ab Ende der 80er Jahre, also die CD haben wir seit Anfang der 80er Jahre als Musikdatenspeicher, Ende der 80er Jahre steht es dann erstmals für Computer zur Verfügung als Speichermedium mit eben diesen unglaublichen 650 Megabyte, die man dann durch ein paar Tricks auch noch ein bisschen erhöhen kann. Also zu Zeiten, als wir wirklich die Speichermöglichkeiten von Rechnern noch in Kilobyte gemessen haben, beziehungsweise so die ersten Megabyte vielleicht rauskamen. Aber das war ein wahnsinniges Speichermedium, hat für Computerspiele enorme Auswirkungen, die ich Ihnen ja auch schon zum Teil demonstriert habe, weil wir jetzt Speichermengen unterbringen können, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Aber natürlich nicht nur für Computerspiele, sondern alle Computeranwendungen kriegen plötzlich die Möglichkeit, Multimedia-Daten, Filme, Bilder, Töne gleich mitzuliefern, weil es so billig war. Also irgendwann musste der Speicher ja gefüllt werden. Ein Distributionsmedium, was die Diskette bei weitem übertraf, allerdings erstmal nur als Lesemedium zur Verfügung steht. Deswegen ROM heißt ja Read-Only Memory, also ist nur Lesespeicher. Die Möglichkeit, diese CDs zu beschreiben oder sogar wieder zu beschreiben, also Read-Write, das gibt es dann erst ab Mitte der 90er Jahre. Sie sehen hier eines der ersten Spiele, Sherlock Holmes Consulting Detective von 91, wird vielfach als das erste Spiel gehandelt, ist nicht ganz richtig, aber das ist so die Zeit, in der das losgeht. Sega reagiert mit der CD, also im Add-on für seine Sega-Plattform, wird aber auch sich nicht durchsetzen, weil es noch zu schwerfällig ist, zu wenig Leute das haben, sodass zu wenig Publisher ihre Spiele auf CD rausgeben. Der große Durchbruch der CD-ROM im Konsolenmarkt wird dann die PlayStation sein, die erst Mitte der 90er auf den Markt kommt. So, So wie ist das mit Computerspielen hier hastig wieder durch, einfach weil wir das meiste davon schon gesehen haben. Das ist ganz interessant, aber ich will Ihnen ja immer so ein bisschen zeigen, wo stehen wir eigentlich im Verhältnis zur Geschichtsvorlesung, die ja im Grunde genommen pro Woche einmal die gesamte Computerspielgeschichte durchgeht. Also bei der NES, dieser 8-Bit-Konsole, ist das letzte, so Super Mario Bros. 3 ist nochmal ein großes Spiel, aber die NES ist 1990 natürlich so an dem Ende ihrer Laufzeit und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Das ist nochmal die Nichtlinearität im Levelaufbau bei Super Mario Bros. 3, dass sie sich aussuchen, wo sie hingehen und welche Welt sie besuchen, was ja inzwischen Merkmal von allen dieser Super Mario-Spiele ist. Boy and his Blob ist ein interessantes Spiel, weil es einen AI-Partner hat. Also die KI ist jetzt mal nicht nur Gegner, die es zu besiegen gilt, sondern ein Partner, der sie begleitet, ohne zu nervig zu sein. Es gibt ein Remake davon, ist vor ein paar Jahren rausgekommen, da kann man sich das nochmal anschauen. Den muss man immer mit so speziellen Bonbons füttern und dann verwandelt er sich in eine Leiter oder in einen Fallschirm oder was auch immer. Ja, aber ansonsten sagt er Ihnen auch, was er erwartet und reagiert auf Ihre Eingaben. 89, das Dispositiv der mobilen Spielgeräte war ja in den 80ern eher etwas lahm. Also es gab diese Nintendo Game & Watch Geräte, aber im Grunde genommen kaum mobiles, was natürlich auch also damit zusammenhängt, so Batterielaufzeit, Bildschirmauflösung, also es war gar nicht so viel zu holen. Nintendo wird 1989 den Game Boy rausbringen und damit erstmal über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, den mobilen Markt fast monopolartig dominieren. Sie sehen auch als Launchtitel, Tetris ist ja das bekannte Spiel, was System Seller war, also Menschen haben sich ein Game Boy gekauft, um Tetris zu spielen. Und andere Plattformen auch, aber Tetris und Game Boy hingen eng zusammen. Aber Nintendo ist schon seit damals, eigentlich seit sie ihre Konsolen machen, bemüht, die besten Spiele aus dem eigenen Haus rauszubringen. Also die verlassen sich weniger auf Drittanbieter als auf die eigenen Franchise, wie im Super Mario, dann Legend of Zelda, später auch Pokémon. Also Spiele, die es auch nur exklusiv für diese Plattform gibt und die so gut sind, dass andere eben Schwierigkeiten haben, da was entsprechend gegenzusetzen. Es wird versucht, also der Game Boy sehen Sie ja so ein monochromes kleines Gerät, was mit so grün und schwarz oder dunkelgrün Abstufung daherkommt. Die Konkurrenz schläft nicht. Atari versucht sich nochmal, auch 89, also ohne dass sie von dem Game Boy jetzt irgendwie provoziert würden, aber Atari, die ja keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen haben seit dem Crash Anfang der 80er, die im Homecomputer-Sektor zu wenig Marktanteil hatten, versucht es nochmal mit dem Lynx. Als mobiles Gerät. Sie sehen auch von den Spezifikationen, es ist spannender als der Game Boy, weil es ein Farbdisplay hat. Aber das große Problem, und das haben weder Atari noch Sega verstanden, warum kauft man sich mobiles Gerät, weil man damit mobil sein will. Und wenn man mit 6 A4 Batterien, und die waren damals auch noch teuer, nur 4 bis 5 Stunden Laufzeit hat, dann rechnet sich das nicht. Es ist zu teuer im Batterieverbrauch, also Akkus in der Zeit gab es ja noch nicht, die man wieder auflädt und die Laufzeit ist zu kurz und dafür ist der Preis dann zu hoch. So, und sie haben zwar interessante Spiele, Batman Returns oder Desert Strike waren so Titel, die auf dem Lynx dann liefen, aber es gab auch zu wenige und zu wenig Exklusives, weil Atari nicht mehr entwickelt hat, sodass tatsächlich die Wahl ist, das ist ein Spiel, das habe ich schon auf einer stationären Konsole, ist auch nicht irgendwie exklusiv. Dafür kaufe ich mir ein Gerät, was zu teuer ist, um damit wirklich mobil sein zu können. Also der Lynx floppt, genauso wie das Game Gear von Sega, auch 89. Das Portable Master System, sogar mit dem Satz, damit könnt ihr die Spiele, die ihr auf dem Master System spielt, direkt portable, also irgendwie mobil haben. Auch hier mit Farbdisplay, auch hier 6 Batterien, auch hier 4,5 Stunden Laufzeit, $150. Auch hier ein Flop. Aus genau denselben Gründen, nicht weil die Spiele schlecht waren, Sonic, Lion King, das waren ja irgendwie bekannte Franchises, gerade Sonic war sehr beliebt und die Kompatibilität mit dem Master System versprach, man muss sich eben nicht das Spiel zweimal kaufen, sondern man kauft es einmal und spielt es hier und dort, aber das Dispositiv mobile Konsole, das ging nicht auf, weil die Spezifikation das nicht hergab. Insofern, der Game Boy wird sich durchsetzen. Und dann später der DS und jetzt also hat ja Nintendo mit dem Switch genau diese Tradition angeschlossen und gesagt, wir machen es jetzt mal zusammen, haben jetzt aber eine Konsole, die mobil eine gewisse Laufzeit hat und gleichzeitig stationär arbeitet. Also ein ganz cleverer Move, der letztlich aber jetzt nicht zum ersten Mal probiert wird, aber jetzt mit der Switch zum ersten Mal zu funktionieren scheint. Die Arcade ist noch in ihrer Blüte. Street Fighter 2 kommt auf den Markt und prägt die Fighting Games, woraufhin Mortal Kombat rauskommt. Das haben wir ja schon in der Kampfspielvorlesung gesehen. Sie sehen, richtet sich, So Real It Hurts, richtet sich an Kinder im Marketing, in der audiovisuellen Darstellung eher an Erwachsene. Also durch diese ganzen blutigen Finishing Moves, was dann zusammen mit Night Trap dazu führt, dass auch in Amerika irgendwann Altersfreigaben für Computerspiele eingeführt werden. Und da ist Mortal Kombat einerseits so ein Spiel, was jetzt so diesen Übergang zum interaktiven Film und jetzt mit Real Action, Real Life Footage, also mit gefilmten Schauspielern macht. Andererseits halt so ein letztlich ein gut funktionierendes Kampfspiel, was aber mit übertrieben brutaler Darstellung dann sehr kontrovers wird. Also das ist so auf der Arcade, was in unserer Vorlesung auch schon aufgetaucht ist. Aber die Arcade ist am Niedergang. Also es gibt tatsächlich so noch diese Hochzeit bis Mitte der 90er in Rennspielen, anderen Sachen. Aber dann wird sie ab Mitte der 90er letztlich durch die Konsolen abgelöst. Die PC-Engine wäre noch so ein Ding, was also als Konsole einen nennenswerten Titel hervorgebracht hat, Bronx Adventure, kommt 87 raus, verschwindet aber 89 schon wieder, ist nämlich nicht erfolgreich und macht im Grunde genommen, also ich habe die hier aufgenommen, weil es zeigt, es gibt diesen Konsolenkrieg zwischen Nintendo und Sega, es gibt noch andere Bewerber, aber letztlich können die sich nicht halten, weil ihnen die vernünftigen Spiele fehlen. Die Spezifikationen im Einzelnen der Konsolen sind gar nicht so anders als die der Konkurrenz, aber dadurch, dass es wenig Exklusives oder wenig Spiele gibt, wegen denen man dieses System kauft und nicht das andere, also viele gute Spiele laufen auf mehreren Systemen und die System Exclusive sind dann die Seller. Das hat sich ja nicht geändert seit heute und jetzt steht demnächst die PlayStation 5 und die Xbox 2, keine Ahnung, wie sie die nennen werden, an. Und die Frage wird wieder losgehen, wer verkauft sich und wer schafft es durch System Exclusives Marktanteile sich zu sichern. Also der Kampf ist uralt, dieser Konsolenkampf, der natürlich über den Content geliefert wird und weder über das Aussehen noch über irgendwelche, der kann mehr Grafik, der hat vielleicht mehr Farben, aber wenn er weniger Spiele hat, ist das nicht interessant. Menschen mögen ja auch einen Gameboy, also auch Tetris ist sehr erfolgreich, auch wenn es grafisch miserabel aussieht. Es geht halt um die Vielfalt und um die Möglichkeit, vielleicht auch an solche gebrauchten Spiele zu kommen. So, und deswegen, 88 fängt dann die vierte Generation an der 16-Bit-Konsolen. Wir haben also die dritte Generation ist die 8-Bit-Konsolen, die NES. Die vierte Generation ist dann die Super NES von Nintendo mit, also parallel praktisch zum Game Boy, mit fantastischen Spielen, die bis heute ja also Franchises prägen, wie Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, Zelda, Secret of Mana als sehr interessantes japanisches Rollenspiel, Super Metroid als Fortsetzung der Metroid-Reihe. Also das sind solche Spiele, die wir bis heute beobachten können als erfolgreiche Reihe, die dann zum Teil auch nur auf Nintendo-Konsolen laufen. Und so der Grundstock dessen ist, dass Nintendo auch alle möglichen Verwerfungen wie die Wii U locker überlebt, weil sie einfach eine lange Tradition hat an Spielen und die haben so viel Geld, wenn ihnen mal eine Konsole misslingt, dann machen sie halt eine andere. Und wenn die dann klappt, dann sind sie erstmal wieder am Rennen. So, also das, die meisten dieser Spiele haben wir besprochen in der Action-Adventure-Vorlesung, in der Rollenspiel-Vorlesung. Also Secret of Mana habe ich Ihnen, glaube ich, nicht gezeigt. Ist sehr spielenswert, ist so eine Mischung aus Action-Rollenspielen, in Echtzeitkämpfen und nicht rundenbasiert, was es interessanter machte im Vergleich zu Final Fantasy oder anderen Spielen der Zeit. Ein wichtiges Spiel, also nein, ein wichtiges Spiel nicht, aber eine wichtige Spielmechanik in einem unwichtigen Spiel ist die Regenerating Health, also diese Idee, wenn Sie diesen Lebensbalken, den wir ja den Arcade-Spielen verdanken, wenn Sie lange genug warten, füllt er sich automatisch wieder auf. Also das, was heute gang und gäbe ist in eigentlich jedem Spiel, also was in irgendeiner Form mit Lebensbalken arbeitet, der Ihnen abgenommen werden kann, ob das Action-Adventure sind, Shooter, zum Teil auch Rollenspiele, Rollenspiele seltener, aber in diesen actionbasierten Spielen ist halt, Sie warten eine Zeit und dann füllt er sich wieder automatisch auf. Das gibt es in Wolverine Adamantium Rage, also so ein X-Men-Spiel, was ansonsten aber ein belangloses Fighting-Game ist mit der X-Men-Franchise. Nintendo arbeitet mit dem Mega Drive, Nintendo Sega arbeitet mit dem Mega Drive, die in Europa dann auch Genesis heißt. Nee, umgekehrt, ich glaube in Amerika Genesis, in Europa Mega Drive, ist die 16-Bit-Konsole aus dem Hause Sega und etabliert mit Sonic das Gegenmodell zum Maskottchen Mario. Habe ich Ihnen ja auch schon gezeigt, der halt ausnutzt, was das Mega Drive kann, besonders schnell sein, und Sonic ist ja dann auch irgendwie Schallgeschwindigkeit. Und zeigt halt, okay, wenn ihr euch für uns entscheidet, für Sega, dann kriegt ihr schnellere Spiele. Ist zum Teil auch eingelöst, aber dieser Kampf Nintendo gegen Sega, der wird die 90er Jahre prägen, bis dann neue Player auftauchen und Sega sich Ende des Jahrzehnts aus dem Konsolenmarkt zurückzieht. Ein Spiel, was ich Ihnen, glaube ich, auch gezeigt habe, Night Trap, so als Interactive Movie, was eine interessante Geschichte hat, weil es ja ursprünglich für eine Konsole auf Videokassettenbasis rausgekommen ist, in der sie diese 8 Filmspuren parallel laufen lassen und dann in der Konsole umschalten, welchen Filmtrack sie sich anschauen und dann Entscheidungen treffen, wie das irgendwie weitergehen soll. Night Trap mit, also so ein richtiger C-Movie würde man ja wahrscheinlich sagen, also mit allem cineastisch alles schlecht gemacht, so schlecht, dass es heute wieder gut ist, weil Trash irgendwie in ist. Was aber durch eine umstrittene Badezimmer-Szene, die ich Ihnen, habe ich Ihnen die eigentlich gezeigt? In der Geschichte habe ich Ihnen nie gezeigt. Oh je, na, dann müssen Sie die mal sehen, dass Sie mal wissen, was damals die Gemüter beschäftigt hat. Also das Spiel geht auf, Sie haben hier diese Wohnung, da sind Jugendliche, so ein Slasher-Movie, wenn Sie wollen. Also da sind Jugendliche drin, die feiern da. Und es gibt Eindringlinge, Vampire, die irgendwie Blut saugen wollen. Aber das hochtechnologisch machen. Und Sie sind der Leiter von so einer Einsatztruppe, der Leiter, der spricht mit Ihnen und müssen diese Jugendlichen beschützen, indem Sie die Kameras sich anschauen und dann Fallen öffnen und dann fallen diese Vampire da rein. Also die Vampire sind irgendwie schwarz verkleidet, warum auch immer. So, und jetzt gibt es die berühmte Badezimmer-Szene, das ist irgendwo in dem Bathroom, findet das statt. Also ich spiele jetzt, wollen wir mal Ton. So, die meint halt, aha, das sind jetzt die Freunde, und jetzt merkt sie, oh Gott, sie wird jetzt überfallen. Das Blut wird nämlich mit Maschinen abgesaugt, das sind ja keine klassischen Maschinen. Ja. So, sie gucken dazu, jetzt müssten sie eigentlich eingreifen, sie können doch was tun, das macht man jetzt nicht. Das Grauen, doch, Horror, doch, Horror. So. Moment, aber jetzt kommt er auch, jetzt wird ihm vorgeworfen. Sie haben jetzt verloren. Sie haben das Spiel jetzt verloren, weil sie nicht geholfen haben. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, wie eine leicht bekleidete Frau von Männern überfallen wurde. Und, aber ich komme gleich zu den Konsequenzen, die das hatte. Also es gab dieses Spiel, Sexual Assault für Kinder. Man muss aber dazu sagen, dass Computerspiele tatsächlich ja in der Zeit an Kinder vermarktet wurden. Und das war so eine Szene, die halt irgendwie nach unglaublicher Gewalt aussieht. Und es gab Mortal Kombat. So, also dies beide zusammen, Mortal Kombat mit seinen schrecklichen Finishing-Moves. Sie sehen hier, auf allen größeren Systemen läuft es, später sogar auch auf dem Super Nintendo System. Die haben sich damit gerühmt, dass so bei ihnen sowas nicht läuft, also sowas wie Night Trap, was aber technisch nicht ging, und Mortal Kombat lief ja dann noch irgendwann. Also mit diesen brutalen Szenen. Und das führte zu so einer Senatsanhörung, wie wir sie letztens hatten, wir ja so eine Präsidentenanhörung über Gewalthaltigkeit in Computerspielen, wo gerade Night Trap ausgestellt wurde als Spiel, in dem es darum geht, junge Frauen umzubringen und irgendwie brutal dann zuzurichten. Wobei es in dem Spiel, in der Spiellogik war es etwas, was die Bösen machen und sie müssen es verhindern. Das war aber denen egal, weil die Leute, die das Spiel kritisieren, es auch nie gespielt haben. Filth, Schmutz und Schund. Sowas muss man gar nicht spielen, um zu wissen, dass es einfach nicht auf den Markt gehört. Und es ging darum, Videospiele zu verbieten, so in der Gänze erstmal, weil es der Jugend schädigt. Sie erinnern sich an die Diskussion um Comics, um Rollenspiele, um Rock'n'Roll-Musik. Also jetzt erreicht es auch die amerikanische Gesellschaft, dass man es hier mit etwas zu tun hat, wofür Kinder und Jugendliche und warum nicht auch Erwachsene zu schützen sind. Wir hatten das in Deutschland schon früher. Also wir haben es gesehen, Loverboy sorgt für die Unterhaltung selbst, also für die Automaten-Selbstkontrolle und letztlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zensiert und indiziert und beschlagnahmt Computerspiele. In Amerika gibt es diese Videogame-Ratings ab 93, 94 und dann das Entertainment Software Rating Board ab 94, in denen ähnlich wie bei uns Alterskontrollen vorgenommen werden. Ist es für Children, für Teen, für Majors, Adults Only und so, also diese verschiedenen Kriterien, die werden dann später durch dieses, ich glaube, PEGI-System ersetzt, in denen sie zusätzlich noch sagen, da gibt es Drogen und Alkohol, Explicit Language etc., also damit sie Kaufentscheidungen treffen können, die den Kunden dann vor dem schützen, was in dem Spiel angeboten wird. Also das ist so eine Reaktion und da sind Night Trap und Mortal Kombat stehen da ganz vorne in der Kritik. Aber ab da herrscht so eine gewisse Ruhe, dass man Spielen zumindest jetzt die nächsten Jahre nichts mehr Böses vorwirft, weil sie ja zumindest auf dem Cover kontrolliert werden. Ende der 90er kippt es dann wieder um. Also es gibt seit der Zeit auch Leute, die die Spiele weiterverfolgen. Und Ende der 90er kippt es dann um im Bereich Ego-Shooter, Killerspiele. Die Killerspieldebatte flaut dann auf und die wird dann auch nach Europa geschwemmt. Und prägt dann eigentlich in den Nullerjahren das Bild des Computerspiels in der Gesellschaft mit den Verwerfungen, die das so spielkulturell hat. Andere Dinge, die hier also jetzt auf der SNES und Mega Drive, so die Sportspiele, die wir am letzten Donnerstag gesehen haben, das beginnt hier, beziehungsweise wird fortgesetzt aus der 8-Bit-Zeit. FIFA, NBA Jam, John Madden Football, das sind so Reihen, die hier starten. Und der halt sich mit Sport bzw. dem Publikumserlebnis von Sportspielen beschäftigen. Andere Dispositive wie der Homecomputer, die laufen langsam aus. Also der Amiga 500, Apple Macintosh, Atari ST sind die drei, die überlebt haben, wenn man will. Also die bis in die 90er überleben und dann allmählich abgelöst werden durch die PCs. Prince of Persia hatten wir gesehen in der Plattform-Vorlesung. Also das ist ein Spiel, was auf dem Apple entwickelt und auch da rauskommt. SimCity haben wir in der Aufbauspielvorlesung gesehen als Unspiel, was keinen Publisher gefunden hat, weil es ja gar kein Ende hätte. Und es ist eine als Simulation, haben wir es ja als Städtesimulation gesehen. Lemmings ist so ein Puzzlespiel, das sehen wir nächsten Donnerstag. Also jetzt kommen erstmal Strategiespiele, nächsten Donnerstag kommen Puzzle Games nochmal. Room ist ein Rennspiel, was wir zwar nicht gesehen haben, aber was in dieser Tradition der Arcade-Rennspiel, so Halbsimulation. Sie sehen hier wieder die Fuji-Rennstrecke, die wir schon seit Pole Position kennen. Und Sensible World of Soccer ist eine andere Interpretation des Fußballthemas, auch auf dem Amiga. Was noch auf Homecomputern gut läuft, sind Point-and-Click-Adventure, weil die tatsächlich sowas wie eine Maus oder so ein Point-and-Click-Device nicht benötigen. Man kann es auch mit Joystick spielen, aber da funktioniert es besser, weil sie da schneller anvisieren können. Und die Point-and-Click-Adventure haben wir ja in der Adventure-Vorlesung zur Genüge betrachtet. Die haben nochmal so eine Blüte auf dem Homecomputer und dann später auf dem PC. Der PC selber ist als Spielgerät Ende der 80er noch nicht so prominent. Es gibt Adaptionen vieler Spiele, aber die multimedialen Möglichkeiten, die sich ja eher so auf Tabellenkalkulation und Textverarbeitung beziehen, lassen wenig zu. Es gibt Grafikkarten, aber es ist alles sehr zurückgenommen. Der Vorteil vielleicht des PCs wäre dann sowas wie Vernetzung. Also hier sehen Sie das erste grafische Massive Multiplayer Online Roleplaying Game, was ich Ihnen ja in der Rollenspielvorlesung vorgestellt hatte, Neverwinter Nights, für Kunden von AOL. Das ist nicht Internet, das ist ein Subnetz von America Online, in das man sich einwählt, auch per Telefon, und was dann später die ersten Gateways ins Internet ermöglicht, aber erstmal nur für AOL-Kunden auch spielbar und auch, die können sich auch nur über AOL austauschen. AOL wird ganz wichtig werden in den 90ern, weil es auch in Europa den Zugang zum Internet, also zum World Wide Web, E-Mail etc. für Privatkunden ermöglicht. Civilization ist ein typisches PC-Spiel, also Sie brauchen halt da eine Maus, einen großen Bildschirm, in dem Sie kleine Texte lesen können, also nichts, was man am Fernseher, an der Konsole macht, nichts, was ein Homecomputer verarbeiten würde, das ist so ein Aufbauspiel, was dann gerade also mit anderen Aufbauspielen eben in Deutschland gut läuft, weil Deutschland ein typischer PC-Markt ist. Alone in the Dark haben wir gesehen als erstes, also als Vorläufer der Survival-Horror-Spiele. mit dieser Fake-3D-Grafik. Also wir nehmen 3D-gezeichnete Bilder mit einer statischen Kamera, vor der wir dann diese polygonbasierten Figuren animieren, sodass der Eindruck eines 3D-Raums entsteht, faktisch aber nur die Animation einer 3D-Figur von einer 2D-Oberfläche ist. So ein bisschen aus Lovecraft-Horror inspiriertes Survival-Horror-Spiel. Und natürlich das PC-Spiel Wolfenstein, also das PC-Genre der 90er, der Shooter, was man bis Ende der 90er auch dachte, das ist überhaupt auf Konsolen durch diese sehr grobmotorischen Controller überhaupt nicht umsetzbar. Man braucht Maus und Tastatur. Das wird dann erst durch GoldenEye auf dem N64 und dann Halo auf der Xbox letztlich als Konsolengenre auch anerkannt. Wolfenstein 3D, was häufig so als erster Ego-Shooter gilt, wir haben ja nun historisch gesehen, dass das bis in die 70er zurückreicht, die Idee aus First-Person-Perspektive auf Gegner zu schießen. Das ist ja keine neue Idee, aber id Soft setzt es technisch brillant um. Wir hatten das in der Shooter-Folie, habe ich Ihnen ja auch mal gezeigt, gesehen. Auch Super Noah's Ark habe ich Ihnen, glaube ich, schon gezeigt, als Adaption von Wolfenstein mit anderen Sprites, anderen Soundeffekten, anderer Narration und plötzlich von einem brutalen, in Deutschland beschlagnahmten ab 18 Shooter zu einem harmlosen Kinderspiel ab 0, in dem man Tiere füttert, damit man Noahs Arche irgendwie abfahren kann. So, und dann ganz groß natürlich Doom von 1993, als dann im Grunde genommen die Weiterentwicklung von Wolfenstein, jetzt aber auch der Übergang in dieses fantastische Mars, Aliens kommen vom Mars, ist ein Thema, was aus einer Stephen King-Geschichte kommt und letztlich auch, also so dieses Riss in der Dimension, wo dann Aliens in die bewohnte Welt einfallen, was dann auch in Half-Life nochmal Thema wird, also was eigentlich gar nicht so selten auftaucht. Hier aber vielleicht das Besondere ist der Multiplayer-Modus, dass wir weggehen von der Story-Mission, du musst alleine da durchkommen, sondern der Spaß in dem Spiel besteht ja darin, mit einigen Freunden da durchzugehen, was dann letztlich auch das Ego-Shooter-Genre ja maßgeblich prägen wird. Also das ist noch ein typisches PC-Spiel und das andere sind die Echtzeit-Strategiespiele, die wir am Donnerstag besprechen, Warcraft von 94, also einer der Grundsteine von Blizzard, die dann also Warcraft, Warcraft 3, World of Warcraft, Starcraft, also diese ganzen X-Craft-Spiele, die mit Craften gar nicht so viel zu tun haben, wie man das heute meinen könnte, wenn man so Minecraft kennt, also man muss ganz viel da irgendwie zusammenbauen aus Ressourcen, man muss Rohstoffe abbauen, aber letztlich ist es halt ein Aufbauspiel mit großen Kampfelementen, was in Echtzeit zu bewältigen ist. Sehen wir am Donnerstag alles. Jetzt bin ich erstmal mit dieser Zeit rum, mache kurz Pause in der Aufnahme und dann geht es weiter mit der Mitte der 90er.